Hallo, liebe Zuhörer, und willkommen bei der dritten Ausgabe unserer News, unseres Magazins. So, alle paar Wochen berichten wir dabei über spannende und relevante Themen. Und wir nennen diese Sendung ab sofort nicht mehr News, sondern Magazin, weil es nämlich eines ist, schon seit Folge 1. Unsere Beweggründe legen wir im Weltherrschaftspodcast Nummer 12 genauer dar, deshalb gleich weiter mit dem Themenüberblick. Heute geht es um einen Deal zwischen dem US-Studio Gearbox und dem Key-Reseller G2A, der nicht nur für viel Kritik, sondern auch eine interessante Art von Krisen-PR sorgte. Danach gibt es Neuigkeiten zu Steam. Konkret hat Valve eine Handvoll sogenannter Influencer eingeladen und mit ihnen über die Zukunft der Plattform gesprochen, und bei sowas lohnt es sich stets gut hinzuhören. Zuletzt hat ein weiteres großes Unternehmen eine Internetpersönlichkeit eingeladen. Dem Technikjournalisten Richard Ledbetter wurde exklusiv die Hardware-Architektur der neuen aufgebohrten Xbox One mit dem Codenamen Scorpio vorgestellt, und die ist durchaus interessant. Aber los geht's mit folgendem Thema. Gearbox kündigt Zusammenarbeit mit G2A. Gearbox macht eine bemerkenswerte Kehrtwende. Nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass eine Collector's Edition des Shooters Bulletstorm Full Clip Edition exklusiv bei der Keyselling-Plattform G2A erscheinen sollte, hat der Entwickler und Publisher die Kooperation wieder gekündigt. Vorausgegangen waren massive Proteste von Spielern und Medienvertretern, die Gearbox vorwarfen, mit einem unseriösen Unternehmen zusammenzuarbeiten und damit den Handel mit illegal erworbenen Keys zu unterstützen. Nun sieht sich Gearbox damit konfrontiert, dass man ihnen diese 180-Grad-Drehung nicht so richtig abnehmen will. Insbesondere dem Gearbox-Chef Randy Pitchford werden Lügen und gespieltes Unwissen vorgeworfen. Der Fall Bulletstorm wirft nicht nur ein Schlaglicht auf den sogenannten grauen Handel mit Keys, sondern legt auch offen, wie hilflos die Industrie diesem Handel gegenübersteht. Er verdient deshalb eine nähere Betrachtung. Stein des Anstoßes ist das Unternehmen G2A. Der polnische Key-Reseller mit Sitz in Hongkong verdient sein Geld, indem er Usern eine Plattform zum Verkauf ihrer Steam-Keys zur Verfügung stellt. Weil in der Vergangenheit immer wieder dort und auf ähnlichen Seiten Keys verkauft wurden, die von den Anbietern mittels Kreditkartenbetrugs erschlichen wurden, genießt G2A den Ruf als Erfüllungsgehilfe Krimineller, die dort praktisch Geldwäsche betreiben. G2A weist hierbei alle Verantwortung von sich und unterstreicht, dass man lediglich einen Marktplatz für legale Transaktionen biete. G2A ist dabei keine kleine Firma, sondern mittlerweile einer der großen Player im digitalen Spielehandel. Die Seite genießt dennoch den Ruf eines dubiosen Graumarkts. Und am 4. April nahm das Gearbox-Drama seinen Lauf. An dem Tag freute sich G2A in einer Pressemitteilung, eine auf nur 54 Stück limitierte Sonderedition von Bulletstorm Full Clip Edition zur Vorbestellung anbieten zu können. Die Sonderausgabe enthält neben diversen Goodies wie Dogtags und Autogramme auch je nach Edition ein Figürchen eines Spielcharakters, und sie kommt in einer Stahlbox daher, die von echten Kugeln durchlöchert wurde. Die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Keyseller sorgt sofort für entrüstete Reaktionen, unter anderem auch bei einflussreichen YouTubern wie John Bain. Am 5. April reagiert der besagte YouTuber John Bain, aka Total Biscuit, mit einem Gearbox-Boykott. Weil er die Machenschaften von G2A in keiner Form unterstützen will, wird er fortan keine Gearbox-Spiele mehr auf seinem Kanal zeigen. Denn Gearbox unterstützt ja offensichtlich G2A. Am 6. April reagiert Gearbox mit einer Liste an Forderungen, zu deren Umsetzung sich G2A binnen kürzester Zeit verpflichten muss, damit Gearbox weiter mit ihnen kooperiert. Dieses Ultimatum umfasst 4 Punkte und fordert G2A das Versprechen ab, bestimmte Services kostenlos anzubieten, Entwicklern Zugang zu seinen Datenbanken zu gewähren, die Bezahlstruktur für Kunden einfacher und fairer zu gestalten, sowie das Verkaufsvolumen nicht zertifizierter Nutzer stark zu drosseln. Am 7. April bestätigte dann Gearbox, dass keine Reaktion seitens G2A erfolgte und man nun aktiv dabei sei, aus der Geschäftsbeziehung auszusteigen. Was mit den exklusiven Sammlereditionen passieren wird, die bis zu diesem Tag auf G2A angeboten wurden, das ist bis heute unklar. Auf Anfrage bei G2A gibt es dazu zwar Pläne, man möchte aber erstmal mit Gearbox und nicht mit der Presse reden. Am 10. April veröffentlicht G2A eine Gegendarstellung und sieht darin alle Forderungen längst umgesetzt. In der langen Pressemitteilung sieht sich das Unternehmen selbst als Opfer von Neid und Fehlinformationen. Es unterstreicht seine Marktposition, weist die Vorwürfe von sich und schlägt Entwicklern vor, an ihrem G2A-Direkt-Vertriebsprogramm teilzunehmen, mit dem Entwickler und Publisher direkt Keys auf G2A verkaufen können. Rasch kamen jedoch Fragen auf. Wie konnte Gearbox überhaupt auf die Idee kommen, mit G2A zu kooperieren? Auf Twitter erklärt Gearbox-Chef Randy Pitchford, nie zuvor von G2A gehört und erst nach der Entrüstung von diesem Deal erfahren zu haben. Die Idee zur Zusammenarbeit mit dem Keyseller stammte ihm zufolge vom polnischen Entwicklerstudio People Can Fly, den eigentlichen Machern von Bulletstorm. Eine Aussage, die von vielen Spielern als Versuch gesehen wird, die Verantwortung für den Deal auf den Entwickler abzuwälzen. Dass Pitchford und seine für den Deal verantwortlichen Mitarbeiter tatsächlich noch nie von G2A gehört haben wollen, wollen ihm viele nicht glauben. Und genau darüber diskutiere ich jetzt nochmal ganz kurz mit meinem Kollegen André.
Hallo Sebastian.
Jetzt sag doch mal, nachdem du die Sache gehört und dir auch ein bisschen angeschaut hast, was ist denn dein Bauchgefühl? Was ist hier passiert? Wer ist schuld?
Wer ist schuld? Also mein Bauchgefühl sagt, es fällt mir schwer zu glauben, dass tatsächlich nicht nur Randy Pitchford, sondern eben vor allem auch alle Gearbox-Mitarbeiter, die mit diesem Deal hinterher befasst waren, nicht wussten, wer denn nun G2A ist und in welchem Ruf sie stehen. Das heißt nicht, dass das unmöglich ist. Es fällt mir allerdings tatsächlich schwer, ihnen das in Bausch und Bogen abzukaufen.
Ja, meiner Meinung nach ist G2A auch tatsächlich ein Begriff. Ich habe mich jetzt im Rahmen der Recherche hierfür ziemlich tief ins Thema eingearbeitet, aber bereits vorher wusste ich, dass G2A so ein Key-Reseller ist und dass ihm das Miasma des Unredlichen anhängt. Wie begründet das ist, da kann man natürlich drüber diskutieren. Ich habe eine eigene Theorie, wie das Ganze zustande kam, denn tatsächlich sehe ich da die Tatsache, dass People Can Fly, ein polnisches Studio, hier einen Deal ausgehandelt hat oder sich eine Promo-Aktion ausgedacht hat mit dem polnischen Unternehmen G2A. Das sitzt zwar in Hongkong, aber das wurde von Polen gegründet. Und auch die Tatsache, dass die Figuren für diese 54 Sammlereditionen aus G2As 3D-Drucker-Initiative kommen, dass das ganze Zeug vom Studioleiter von People Can Fly, dem Bulletstorm-Entwickler, unterschrieben ist. Das zeigt mir einfach, dass da relativ lokal und eng zusammengearbeitet wurde und dass vielleicht der Steve Gibson, der bei Gearbox für das Publishing zuständig ist, kaum etwas davon erfahren hat. Dass es vielleicht für ihn einfach nur ein, zwei E-Mails waren, hey, wir machen hier eine Aktion mit diesem polnischen Reseller, alles cool, wir kümmern uns um alles, dass er praktisch gar nicht so involviert war, wie das jetzt wirkt. Jetzt steht natürlich am Ende, Gearbox kooperiert mit G2A groß drüber über den ganzen News, aber ich bin der Meinung, Gearbox hat das lediglich etwas unbedacht durchgewunken.
Das kann ich mir vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass dahinter so eine If you can't beat them, join them Philosophie steht. Also wenn du sie nicht besiegen kannst, arbeite eben mit ihnen zusammen. Dass man sich gesagt hat, wenn wir G2A entgegenkommen, wenn wir mit denen kooperieren, dann kommen die uns vielleicht auch entgegen und schauen, dass sie ihren Marktplatz wirklich sauber halten oder was auch immer da für andere Absprachen möglich sind. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Gibt es ja auch an anderer Stelle, dass Leute sich denken so, naja gut, das sind zwar im Grunde genommen nicht die angenehmsten Personen auf der Welt, aber in diesem Falle habe ich vielleicht mehr Vorteile, wenn ich denen entgegenkomme.
Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass G2A aktuell, weil es ja von der Marktposition ein durchaus großes Unternehmen ist, trotz seines schlechten Rufs, stark daran interessiert ist, sich zu legitimisieren. Dass G2A aktuell eine ziemlich große, starke Marktposition einnimmt. Die haben 13 Millionen User, die registriert sind. Das dürfte so ein 10% oder ein bisschen weniger der Steam-User sein. Die haben hunderte von Mitarbeitern und die setzen richtig viel Kohle um. Und die versuchen auch in ihren Pressemitteilungen und in ihren Argumentationen sich immer wieder zu legitimisieren. Sie weisen immer wieder darauf hin, dass sie ja mit Entwicklern direkt zusammenarbeiten. Und sie nennen auch immer wieder die Zahlen von, ich glaube aktuell sind es 100 Entwicklerstudios und Publisher, die mit denen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch der Beißreflex, der da ausgelöst wurde. Wenn ein großes Studio wie Gearbox öffentlich mit G2A zusammenarbeitet, auch wenn es bloß irgendeine kleine Furz-Pressemitteilung ist, von irgendeinem kleinen polnischen Deal für 54 Metallboxen, die von Pistolen durchschossen wurden, dann legitimisiert das das Werken von G2A und ich bin der Meinung, deswegen kam es zu dieser heftigen Beißreaktion.
Mich erinnert das total an RapidShare. RapidShare hat damals auch eine Zeit lang sehr stark versucht, sein Business auf etwas legitimere Füße zu stellen. Also RapidShare war ein File-Hoster und man sagte ihnen zumindest immer nach, dass ein Großteil ihrer Kundschaft nur deswegen bei RapidShare Mitglied war und diese Monatsgebühren bezahlt hat, weil man da sehr viele Raubkopien runterladen konnte. Und RapidShare hat dann auch sehr viel versucht, zum Beispiel in der Spieleindustrie Kunden zu gewinnen, in denen die gesagt haben, hey, du könntest deine Demos über uns ausliefern oder deine Patches und sonst irgendwas. Und das ist ihnen nie gelungen. Und stattdessen, ich glaube, RapidShare war ein Schweizer Unternehmen, wenn ich mich gerade richtig entsinne, hat es die Industrie irgendwann geschafft, ihn einfach gesetzlich auf den Pelz zu rücken und sie dazu zu zwingen, dort klar Schiff zu machen. Und dann stellte sich scheinbar, das ist aber jetzt nur meine Wahrnehmung von außen heraus, dass tatsächlich das Business so nicht aufrecht zu erhalten war, wenn die ganzen illegalen Nutzer wegfallen und umgekehrt man halt einem nicht genügend legales Business anziehen konnte. Das ist so ein bisschen vielleicht die gleiche Situation, in der sich jetzt auch G2A befindet, dass sie vielleicht auf legalere Bahnen wollen oder dass sie zu ihr Business stärker legitimieren wollen. Und jetzt wird sich dann rausstellen, ist ihnen das möglich? Wie groß ist tatsächlich der Anteil von, sage ich mal, eher fadenscheinigem Business?
Das Ärgerliche für die Entwicklerszene ist natürlich, dass G2A als Lösung für die ganzen Probleme anbietet, macht einen Vertrag mit uns, werdet Mitglied von G2A Direct und dann können wir darüber reden, dann kriegt ihr Zugang auf unsere Datenbanken. Also sie lösen das Problem mit einem anderen Problem. Bemerkenswert finde ich, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, wie die Reaktion ausfällt. Und ich weiß nicht, ob man hier gesetzlich irgendwann gegen die Machenschaften von G2A vorgehen kann, weil sie bieten lediglich die Plattform, die eigentlichen Verbrecher sind dann die Nutzer. Was hältst du denn von den Forderungen, die Gearbox gestellt hat im Nachgang dieser ganzen Debatte? Ich bin der Meinung, die sind dann schon sehr, sehr polemisch und praktisch offensichtlich unerfüllbar gewesen für G2A. Da wird ja verlangt, dass ganze Funktionen der Website verändert werden, dass Bezahlstrukturen umgekrempelt und gewisse Dienstleistungen, die man da aktuell abonnieren kann, kostenlos gemacht werden. Das empfand ich auch als ganz schön übertrieben. Also als eine übertriebene Reaktion, die in keinem Verhältnis meiner Meinung nach zu dem ganzen Aufreger stand.
Ja, zwei Dinge. Also zum einen erinnert mich das wiederum sehr an zum Beispiel Adblock. Und bei Adblock Plus ist es ja so, dass Adblock den Betreibern von Webseiten durchaus anbietet, dass sie auch Geld an Adblock bezahlen können, damit sie whitelisted werden. Dann müssen sie sich allerdings auch den Anforderungen an faire Werbung von Adblock unterwerfen. Da wurde auch von der Verlagsbranche seit Jahren dagegen gewettert und geschrien und das Ganze so als mafiöse Struktur, so wie Gelderpresserei beschrieben. Das ist so ein bisschen der gleiche Zustand jetzt bei G2A und in beiden Fällen gibt es einen durchaus erheblichen Anteil von Kunden, die sagen, halt's Maul, ist mir wurscht. Also erstens, mit Adblock surfe ich besser oder bei G2A kaufe ich günstiger ein. Das Einzige, was die Leute da draußen scheinbar tatsächlich wirklich auch stört an G2A ist, dass auf deren Plattform Keys verkauft werden, die offensichtlich über Kreditkartenbetrug erworben wurden oder erschlichen wurden. Da, glaube ich, steigen dann tatsächlich die meisten Spieler aus und sagen, nee, das will ich nicht. Und ansonsten die meisten Beschwerden, die ich höre, ist, dass Keys im Nachhinein deaktiviert wurden oder ähnliches. Ja, das heißt aber, solange der Dienst funktioniert, gibt es einen Teil zumindest der Spielerschaft, der damit kein moralisches Problem hat. Die große Aufregung jetzt, die kommt meiner Meinung nach daher, dass eben große Influencer, der Name kommt nicht von ungefähr, wie Total Biscuit dort eingestiegen sind. Und deswegen kam diese Reaktion von Gearbox und deren Forderungsliste, halte ich für eine reine PR-Aktion. Die wussten, dass G2A darauf nicht reagieren wird, wahrscheinlich noch nicht mal zumindest im gesteckten Zeitrahmen reagieren kann. Und sie wollten damit nur nochmal ganz groß Farbe bekennen und vielleicht auch nochmal irgendwie auf eine, sag ich mal, öffentlichkeitswirksame Art und Weise aus diesem Deal wieder aussteigen.
Ja, es ist ein Fall von Krisen-PR und ich finde es sehr schön, dass du es ansprichst. Die lieben Influencer, insbesondere John Bain, also known as Total Biscuit. Mit dem geht es nämlich im Anschluss direkt weiter beim nächsten Thema. Der wurde nämlich nicht bloß von Gearbox kontaktiert, was die ganze Sache mit G2A soll, sondern auch Valve hat sich bei dem Mann gemeldet. Und die ganze Sendung über wird es darum gehen, dass große Unternehmen mit Influencern zusammenarbeiten und welche Erkenntnisse da gewonnen wurden. Danke für diese schöne Brücke, André, und danke für deine Ausführung. Oh, und bevor es weitergeht, hierzu noch eine Anmerkung. G2A steht nicht nur aufgrund der Tatsache, dass dort zuweilen illegal erworbene Keys verkauft werden, in der Kritik. User klagen etwa über eine unübersichtliche Kostenstaffelung oder den frustrierend komplizierten Kündigungsvorgang von Abos. Ein Hobbyseller, der G2A so nutzt wie eigentlich gedacht, und zwar als Key-Ebay für Spieler, der schrieb mir etwa, dass er lediglich zweimal Fotos von Spielepackungen vorweisen musste und dass er dann als Trusted Seller geführt wurde, dessen Keys automatisch freigeschaltet würden. Und es gibt noch so viele weitere Facetten. Die gehören alle zum Thema G2A dazu, aber sind nicht wirklich Teil dieser Story. Ich wollte sie dennoch kurz ansprechen. Wer mehr hierzu wissen will, der findet wie gewohnt weiterführende Links auf gamespodcast.de. Valve kündigt mehr Transparenz bei Steam an. Valve plant neue Steam-Systeme, um schlechten Spielen einen Riegel vorzuschieben und gute Spiele sichtbarer für alle Nutzer zu machen. Dazu zählen der Ausbau des Kuratorensystems, eine neue Explorer-Initiative und die Offenlegung der Daten, die zu Spielempfehlungen führen. Das erfuhren zwei YouTuber, als sie Ende März von Valve ins Hauptquartier nach Seattle eingeladen wurden, um zu reden. Bei den zwei Personen handelte es sich um John Bain, a.k.a. Total Biscuit, a.k.a. genau der Typ, der schon beim Gearbox- und G2A-Aufreger am öffentlichen Diskurs beteiligt war, sowie Jim Sterling, der regelmäßig Schrottspiele bei Steam kritisiert und dafür seitens der Entwickler heftige Gegenwehr, angefangen von Copyright-Strikes auf seine Videos bis hin zu Multimillionen-Gerichtsprozessen einstecken musste. Die zwei Influencer durften nach dem etwa siebenstündigen Gesprächstermin frei über das Erlebte berichten. Und das taten sie auch, natürlich in Form von YouTube-Videos. John Bain äußerte sich ausführlich und lässt sich über eine Stunde Zeit, um alle Details und Gedanken zum Thema unterzubringen.
So, let's begin. Why was I there in the first place? Well, for the last few months I've been in contact with various people at Valve. They reached out to me and they wanted to have some conversations. The topics of discussion were Steam Direct, Steam curation, and the current state of the store. It also included some ideas for new features and programs, which I'll get onto a little bit later, and they wanted help in improving all of these systems and getting our feedback and consultation on it.
Deutlich kürzer und gewohnt zotig kommt der Beitrag von Jim Sterling daher. Knapp 20 Minuten spricht über seine Eindrücke.
For all who may have considered my coverage of Steam and its shitty game problem to be fruitless, hopeless, pointless, in other words ending in less, well, fuck off, mate, I was at Valve a couple of days ago to talk to them about their shitty game problem. Yes, Operation Cleanlight reached a most satisfying new peak as your very own Steam cleaner Jim Sterling was invited to chat about Steam Direct, curation, and what I hope will be the beginning of the miserable, choking death of asset flippers, spurious, litigious wankers, and other slapdash piss takers.
Die beiden Berichte lassen einen interessanten Blick auf das Wirken und die Pläne von Valve zu. Schließlich sprachen die YouTuber nicht mit PR-Leuten, sondern mit Technikern und Spieldesignern. Auf die Frage angesprochen, warum es immer wieder absolute Schrottspiele auf Steam schaffen, erklärte ein Programmierer etwa, dass man gern von neuen Spielen überrascht würde. Als Beispiel wird dann genannt, dass man niemals das erfolgreiche Genre der Visual Novels auf Steam etabliert hätte, hätte man nicht insgesamt mehr Spiele zugelassen. Valve gibt durchaus zu, dass es auf Steam primitiv zusammengewurschtelte Schrottspiele gibt. Jim Sterling spricht davon Asset Flip, weil bei solchen Fließbandproduktionen oft nur einige Grafiken ausgetauscht und die Spiele dann unter einem anderen Namen neu veröffentlicht werden. Valve bezeichnet diese Titel als Fake-Spiele. Und Valve gesteht obendrein sogar ein, dass diese Spiele ihr Geld über Steams Sammelkartensystem verdienen. Diese Sammelkarten stellen nämlich einen Wert für manche User dar und die werden auf Steam gehandelt und Entwickler sind am Ende am Erlös vom Verkauf solcher Karten beteiligt. Das macht es für die Entwickler solcher Fake-Spiele erst lohnenswert, immer wieder neue Varianten ihrer Asset-Flip-Schrottspiele bei Steam einzustellen. Dieser Masche, so verspricht Valve, soll ein Riegel vorgeschoben werden. Bereits das jüngst angekündigte Steam Direct-Programm, das Entwickler zu einer Art Geschäftskonto bei Steam verpflichtet und jede Spielveröffentlichung mit einer Gebühr verbindet, dürfte da eine gewisse Hürde für solche Maschen darstellen. Letztendlich sollen die Algorithmen des Discovery-Systems in Steam dafür sorgen, dass solche Asset-Flips praktisch unsichtbar für alle User sein sollen. Es sei denn, jemand sucht konkret danach. Damit aber gute Spiele nicht als Opfer solcher Algorithmen enden, plant Valve eine Explorers-Initiative. Die Teilnehmer können die Massen an kleinen Spielen im Katalog erforschen und einander die Perlen aus dem Bodensatz empfehlen und dafür auch irgendwelche Anreize erhalten. Die von ihnen empfohlenen Spiele werden dann auch für alle anderen generell sichtbarer. Auch das Kuratorensystem soll erhalten bleiben und ein Teil der Lösung sein, die Valve für die Kuration des Angebots vorschwebt. Es soll, nachdem es jahrelang fast unverändert eher ein Schattendasein auf der Plattform führte, nun deutlich überarbeitet werden. Mit mehr Individualisierungs- und Sortieroptionen und der Möglichkeit für Entwickler, Steam-Keys direkt und ohne Umwege über E-Mail an Kuratoren zu verschicken. Für die ganze Mühe soll es obendrein noch bestimmte Anreize, ja vielleicht sogar monetärer Art für Kuratoren geben und auch Informationen darüber, inwiefern ein Kurator Auswirkungen auf den Verkaufserfolg eines Spiels hat. Generell will Valve mehr Transparenz schaffen, was das Wirken seiner Algorithmen angeht. So will das Unternehmen zukünftig all die Daten offenlegen, die zu Steam-Empfehlungen führen. Verkaufszahlen bleiben nach wie vor Betriebsgeheimnis, doch die Art und Weise, wie eine automatische Empfehlung zustande kommt, warum man ein Spiel auf Steam sieht, die soll nun offensichtlich werden. Und das für all jene, die sich dafür interessieren. Valve meint, das werden nur sehr wenige sein, aber die Daten werden dennoch angeboten. Die wichtigste Erkenntnis aus den Berichten der beiden YouTuber dürfte sein, dass Valve weiter an sein Discovery-System glaubt und der Meinung ist, dass der Spielekatalog von Steam durch schlaue Empfehlungsalgorithmen und die Mitarbeit der User besser gepflegt werden kann, als es ein Team aus Valve-Mitarbeitern selbst könnte. Für uns Enduser, die auf Steam lediglich Spiele kaufen, mag das Ganze vielleicht keine große Umstellung bedeuten. Die Entwicklerszene allerdings dürfte mit Hochspannung verfolgen, was Valves Taktik dauerhaft für die Sichtbarkeit ihrer Spiele bedeutet und inwiefern sie Einfluss darauf nehmen können. Und jede Wette, dass auch die Schrottspielehersteller weiterhin jede Lücke im System ausnutzen werden, um auf Steam ohne großen Aufwand Geld zu verdienen? Microsoft erklärt die Hardware von Project Scorpio. Microsoft hat Anfang April viele Details zur Hardwareausstattung der neuen Xbox mit dem Codenamen Scorpio verraten. Und zwar nicht einfach so in Form einer Pressemitteilung, sondern indem man den Grafikspezialisten und Technikredakteur Richard Ledbetter exklusiv nach Seattle, Washington einlud.
Now usually I find out about new console specs from industry contacts, but this time Microsoft actually invited me out to its Redmond campus to meet the architects of the system, to talk through the specs and to get the whole story there.
Er berichtet nun in seinem Digital Foundry getauften Unterbereich der Website Eurogamer ausführlich über seine Erkenntnisse und die zeichnen das Bild einer leistungsstarken und durchdachten Hardware. Zum Verständnis, das neue Modell stellt keine Nachfolgekonsole der Xbox One dar, sondern ähnlich wie die PS4 Pro eine leistungsstärkere Variante mit dem Fokus auf 4K Gaming. Sämtliche Xbox One-Spiele werden auch zukünftig auf beiden Modellen funktionieren. Die neue, bisher namenlose Power Xbox wird im vierten Quartal, wahrscheinlich im November, erscheinen. Unter der Haube hat sich im Vergleich zur normalen Xbox One eine Menge getan. Während in der PS4 Pro im Vergleich zur alten PS4 nur ein aufgebohrter Hauptprozessor verbaut ist, mit mehr Grafikrecheneinheiten, höherem Takt und einer moderneren, stromsparenden Fertigungstechnik, wurde für Project Scorpio deutlich mehr Aufwand betrieben. So erhält die neue Konsole deutlich schnelleren Arbeitsspeicher als das alte Modell und davon gleich 12 statt 8 GB. Das schafft Platz für detailreichere Texturen. Außerdem wurde die Architektur der Prozessorkerne, die bei Xbox One und den beiden PS4-Modellen auf AMDs Jaguar-Kernen basieren, an Microsofts Bedürfnisse angepasst und sie takten mit 2,3 GHz deutlich schneller als zuvor und sind auch denen der PS4 Pro um 200 MHz voraus. Die Grafikeinheit, die im gleichen Chipmodul Platz findet, wurde ebenfalls deutlich vergrößert. Darin arbeiten nun 40 statt vorher 12 sogenannte Compute Units, also Grafikrecheneinheiten, die obendrein mit 1172 MHz höher takten, als es Ledbetter für möglich gehalten hätte. Die PS4 Pro mit ihren 36 Compute Units und 911 MHz Grafiktakt kommt hier nicht ran. Das neue Xbox-Modell verspricht native 4K-Auflösung in Spielen und Ledbetter hält das auch für erreichbar. Ihm wurde eine spezielle Version von Forza 6 gezeigt, das auf der Xbox One mit 1080p-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde läuft. Es wurde ihm in 4K präsentiert und nutzte die Hardware der Konsole noch nicht vollends aus. Ledbetter hält es durchaus für möglich, dass Titel, die auf der alten Konsole mit 1080p oder 900p liefen, tatsächlich auf der Scorpio in native 4K-Auflösung laufen werden. Die PlayStation 4 Pro hingegen nutzt im 4K-Modus bis auf wenige Ausnahmen das sogenannte Checkerboard-Rendering, eine moderne Skalierungsmethode, um Spielegrafik auf 4K aufzublasen, die intern in einer geringeren Auflösung berechnet wird. Dieser Trick steht Entwicklern auch für Project Scorpio offen, doch Microsofts Ansage ist klar, diese Konsole schafft mehr Pixel, sie hat mehr Power.
Microsoft's pitch is for native 4K, and which is great. But on the flip side, Pro's been looking pretty good on a lot of games. You look at Horizon Zero Dawn, looks awesome, even though it's not strictly speaking true 4K. Checkerboarding, temporal super sampling, it's all good. It really does help.
Hier spricht Richard auch noch an, dass dieses Checkerboard-Rendering verblüffend gute Ergebnisse liefert. Der Pixelvorsprung der neuen Konsole ist vielleicht also am Ende gar nicht allzu sichtbar. Was also kann die Konsole noch? Sie beherrscht zum Beispiel das neue Dolby Atmos Soundformat. Sie besitzt, anders als die PS4 Pro, ein 4K UHD Blu-ray-Laufwerk. Der Game DVR, mit dem man im Hintergrund Gameplay-Szenen und Bilder aufzeichnen kann, setzt auf eine moderne Videokompression und kann 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Die neue Konsole unterstützt außerdem FreeSync und sein TV-Äquivalent, sobald die entsprechenden Standards festgezurrt sind. Dahinter verbirgt sich eine Technik zur Darstellung von Spielen mit adaptiver Bildrate eines Anzeigegeräts. Ein TV-Gerät oder Monitor stellt dann nicht stur im festen Rhythmus einzelne Bilder dar, sondern zeichnet erst dann neue Pixel, sobald die Grafikkarte einen neuen Frame fertig gezeichnet hat. Das verhindert Bildzerreißen, sogenanntes Tearing, und lässt Framerates von unter 60 Bildern pro Sekunde deutlich flüssiger wirken. Eine ähnliche Technik ist auf Seiten Nvidias als G-Sync bekannt. Im 1080p-Modus verspricht die neue Konsole dann je nach Titel Grafikverbesserungen, wie Supersampling-Kantenglättung, höhere Bildraten oder verbesserte Effekte. Das kann die PS4 auch, Microsofts System soll aber besser vom User feinjustiert werden können. All das bezieht sich natürlich auf Software, die in Zukunft für die Xbox One erscheinen wird oder die retroaktiv durch Patches Scorpio-kompatibel gemacht wird. Allerdings dürften auch alte Xbox One-Spiele, die keinen 4K-Patch erhalten, von der zusätzlichen Rechenleistung profitieren, so Ledbetter. Mit besserer Bildrate, kürzeren Ladezeiten, weniger Bildzerreißen, besseren Texturfiltern und bei Spielen mit dynamischer Auflösung auch einer höheren Auflösung. Ob und wie stark diese Vorteile letztendlich sichtbar sind, dürfte von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Und eine ähnliche Technik beherrscht auch die PlayStation 4 Pro mit ihrem sogenannten Boost-Modus. Angesichts der Tatsache, dass die Xbox One in Sachen Hardware-Power bereits der normalen PS4 spür- und messbar unterlegen war, sind die neuen Spezifikationen beeindruckend und wirklich vielversprechend. So viel modernes Silikon wird aber seinen Preis haben. Offizielle Statements gibt es hierzu nicht. Richard Ledbetter schätzt den Preis der Konsole aber auf mindestens 499 Euro. Und das war es mit den Magazinthemen für dieses Mal. Zum Schluss, wie gewohnt, ein Blick auf die Spiele-Releases der nächsten Tage und Wochen. Am 18. April erscheint ein Remaster, und zwar ein Adventure-Remaster aus dem Hause Double Fine. Full Throttle Remastered wird seinen Weg auf den PC, die PlayStation 4 und PlayStation Vita finden. Am 20. geht's abenteuerlich weiter mit dem dritten Teil von Cyberia für den PC, Xbox One und PlayStation 4. Und am 21.04. erscheint dann Cities Skylines in seiner ersten Konsolenversion zunächst nur für die Xbox One. Am 25.04. gibt es Ego-Grusel in Form von Outlast 2 für den PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auf denselben Plattformen erscheint am gleichen Tag das Open-World-Scharfschützenspiel Sniper Ghost Warrior 3. Am 27.04. erscheint The Blob für den PC. Das ist ein recht altes Spiel, das ursprünglich mal exklusiv für die Wii erschien und das damals aus dem Hause THQ kam. Ich habe das damals sehr gemocht und ich finde es schön, dass ein derart fröhliches, farbenfrohes und musikalisches Spiel seinen Weg auf eine offene Plattform findet, die nicht mit irgendwelchem Motion Gaming gestraft ist. Zuletzt am 28.04. erscheint das Musou-Spiel Dragon Quest Heroes 2 für PC, PS4 und Xbox One. Und wer sich wundert, was ein Musou-Spiel ist, den empfehle ich am Sonntag ganz genau die Ohren zu spitzen. Dann reden wir im Rahmen von Auf ein Bier über dieses Spielegenre. Am gleichen Tag erscheint außerdem der stimmungsvolle Indie-Plattformer Little Nightmares für den PC, PS4 und Xbox One und die aufgebohrte Version von Mario Kart 8 mit dem Namen Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Und das war es mit dem Magazin für dieses Mal. Heute leider ohne Expertengespräch als Dreingabe. Es hat sich einfach nicht ergeben. Zum Thema G2A und Key Reselling wollte kein von uns kontaktierter Entwickler etwas sagen und die anderen spannenden Themen wurden halt exklusiv einer Handvoll sogenannter Influencer zugänglich gemacht. Doch heute ist nicht aller Tage Abend. Die nächste Magazinfolge kommt gewiss und bis dahin, liebe Zuhörer, wünsche ich ein schönes Osterfest.